Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Marthas Geschichte oder eine Weltmacht gegen die Ohnmacht eines Individuums. Der Berliner Autor Michael Kleeberg hat schon zahlreiche preisgekrönte Bücher veröffentlicht. Ich habe daraus unter seinem Titel »Der Idiot« seinen Reigen aus Lebensgeschichten ausgewählt, die sich eine Gruppe von Freunden eines Abends in der Nähe von Frankfurt erzählen. Was Kleeberg zusammenträgt, ergibt das Panorama einer von Konflikten, Terrorismus und Vertreibung erschütterten Welt. Geschichten, die ein leuchtendes Mahnmal für Freiheit und Humanität darstellen. Unmittelbar fühlt man sich bei dieser verschachtelten Konstruktion an Romantiker erinnert, die das Spiel zwischen Rahmen und Binnenhandlung virtuos auf die Spitze trieben. Aus seiner eigenen Podcast-Reihe hören Sie diese Geschichte.
Aber der wahre Terrorstaat, sagt Martha plötzlich in die Runde hinein, das sind die USA. Und das klingt so absurd und zugleich so bitter ernst aus dem Mund der alten Dame, dessen Winkel erregt zucken, dass es allen einen Moment lang die Sprache verschlägt. Dann sagt TK, um die Atmosphäre zu lockern, »Ei, unsere Martha«, aber Ulla wirft ihm einen Blick zu und er verstummt sofort. »Glaub mir, ich habe meine Erfahrungen mit den Amis, gute und schlechte«, sagt Martha. Ich stand da unten an der Straße hinter dem Fenster im April 45, als die Kolonnen da durchgefahren sind. Endlose Kolonnen aus Jeeps und Panzerwagen und es staubte und die Häuser bebten und überall hingen die weißen Fahnen aus den Fenstern. Und wenn ein mutiges Kind mit geweiteten Augen draußen stand und sich ans Hoftor drückte, warfen sie Kaugummis auf die Straße. Ich weiß auch noch, dass mein Vater im Oktober abgemagert wie ein Skelett aus den Rheinwiesenlagern zurückkam, wo er nach dem Ruhrkessel gefangen gesetzt war. Er hat es nur überlebt, weil er sich geweigert hat zu arbeiten und sie ihn dann irgendwann rausließen, anstatt ihn den Franzosen für die Bergwerke oder das Minenräumen zu übergeben. Und ich weiß auch noch, wie nett es in den 50ern war, als ich neben der pädagogischen Hochschule bei ihnen arbeitete, um Englisch zu lernen, im IG Farbenhaus beim Signal Service und den GIs ihre Heimatbriefe diktierte, weil sie noch schlechter Englisch konnten als ich. »Please give me a hand, Martha. I'm such a darn speller.« Ich habe mich eigentlich, wie die meisten von uns, mein Leben lang wohl und sicher und geborgen gefühlt in der Rolle des Mündels, das nie volljährig zu werden braucht. Das Mündel eines wohlhabenden, glänzenden und gütigen Mannes, der uns 1945 unseren gemeingefährlichen Eltern weggenommen und strenge Vormundschaft über uns übernommen hatte. Ich weiß nicht, ob er erwartete, dass wir irgendwann volljährig werden und ausziehen würden. Vielleicht bestand auch unausgesprochene Einigkeit darüber, dass das wegen der erblichen Belastung aus Sicherheitsgründen besser unterbleiben sollte. Und ich habe mich, wie wir alle, in meiner Unmündigkeit bequem eingerichtet und bin darüber alt geworden und habe irgendwann wirklich geglaubt, dieser Vormund sei eigentlich mein Vater und nicht mein Bewährungsaufseher. Streng, gerecht, aber liebevoll. Und er hat uns ja auch viele Freiheiten gegeben und uns machen lassen. Und erst jetzt, als alte Frau, musste ich erleben, was der Vormund tut, wenn das Mündel gegen die Hausordnung verstößt. Besser gesagt, nicht ich, sondern mein Manfred musste das erleben. Mein Sohn Manfred war ja Elektrotechniker und hat für eine Berliner Firma gearbeitet, die sich um Wassermanagement kümmert. Das heißt, um so Sachen wie Abwasserreinigung und Trinkwasserversorgung. Also die konstruieren Kläranlagen, Rohrsysteme, betreiben Grünflächenbewässerung und entwickeln unter anderem eben auch Strategien der Wasserversorgung für trockene Gebiete. Da ist Manfred schon ganz schön rumgekommen in Europa und anderswo. Und vor etwa 10 Jahren hatte seine Firma eine Ausschreibung gewonnen, von der Weltbank wohlgemerkt und unserem deutschen Forschungsministerium, die Wasserversorgung in Teheran zu modernisieren. Kinder, nach Details dürft ihr mich nicht fragen, aber es war jedenfalls ein langes Projekt, auf mehrere Jahre angelegt und er war immer wieder monatelang dort. Zum Glück brauchte er sich als Techniker ja aber nicht selbst mit der Verwaltung rumzuschlagen, die dort vermutlich funktioniert wie überall, nämlich gar nicht. Bis 2012 war er immer wieder dort. Ja, und dann ist es plötzlich passiert, völlig aus heiterem Himmel. Manfred selbst war gar nicht in Deutschland, er saß für ein Projekt in Malaysia, da kriegte er den Anruf. Sofort alles abbrechen und auf der Stelle nach Hause zurück mit dem nächsten Flieger. Was war passiert? Eine Pressemeldung, ein Ticker von einer amerikanischen Behörde namens OFAC im amerikanischen Finanzministerium. Natürlich nicht an Manfreds Firma direkt, sondern für die Öffentlichkeit. Aber die Telefone dort müssen sofort heiß gelaufen sein. Deren Hausbank rief an. Sie bekamen eine Mail der Weltbank, die die Finanzierung und Zusammenarbeit kündigte, mitsamt einer Klageandrohung. Eine Mail des Forschungsministeriums zur Unterbrechung der Zusammenarbeit bis Klärung der Sachlage, alles an einem Vormittag, und einen Tag später war klar, dass die Firma am Monatsende zahlungsunfähig sein würde. Eine Firma mit über 200 Mitarbeitern. Was war das nun für eine Pressemeldung? Sie besagte, dass das amerikanische Finanzministerium Manfreds Firma und vor allem Manfred persönlich auf ihre schwarze Liste von Terrorfinanziers und Terrorunterstützern gesetzt hatte. Die fielen aus allen Wolken. Und Manfred natürlich genauso, als er 24 Stunden später in Berlin ist und davon erfährt. Terrorunterstützung? Ich meine, die haben dort Kläranlagen gebaut und Wasserrohre verlegt. Martha unterbricht sich kurz und blickt mit glasigen Augen in die Runde. Diejenigen, die die Geschichte noch nicht kennen, starren sie an, als sei sie wahnsinnig geworden oder dement, oder lanciere die krudesten Verschwörungstheorien. Aber zugleich ist jedem klar, dass das nicht stimmen kann, denn ihr Sohn hat sich aufgehängt. Natürlich sind sie dort selbst erstmal paranoid geworden und haben angefangen, ihre Akten zu wälzen und Manfred in die Mangel zu nehmen. Aber es war ja ein Bundesauftrag gewesen, stellt euch das vor. Und die erste Desolidarisierungs-Mail kam vom Ministerium selbst. Es war wie bei Kafka. Jemand macht dir plötzlich den Prozess und du hast keine Ahnung, warum und wofür. Manfred als Terrorunterstützer. Er hat sofort an das amerikanische Finanzministerium geschrieben, um das Ganze als Irrtum offenbar zu machen. Aber von dort kam nur der Hinweis, sich an eine amerikanische Anwaltskanzlei zu wenden. Schuster Leibowitz LLP, OFAC Sanctions Attorney. Ich habe mir den Briefkopf damals notiert, als Manfred mir endlich davon berichtet hat. Ich wusste ja nichts. Er war ja immer ein Eigenbrötler, hat auch seinen Geschwistern zunächst nichts gesagt, mir schon gar nicht. Erst als der Druck zu groß wurde und er anfing zu verzweifeln, hat er die Hände ausgestreckt wie ein Ertrinkender. Also, er meldet sich bei dieser Kanzlei, die ihm einen Schriftsatz des amerikanischen Ministeriums schickt. Die ersten zwei Seiten waren noch leserlich, Anschuldigungen gegen Manfred wegen Terrorunterstützung und Kontakt zu terroristischen Vereinigungen, eine komplette Auflistung der Aufträge seiner Firma, an denen er mitgewirkt hatte, aber in völlig anderem Lichte. Der ganze Rest war geschwärzt und die Kanzlei schrieb auf seine Anfrage nur lakonisch irgendwas in der Art von: Da sehen Sie mal, wie viele Vorwürfe es gegen Sie gibt. Aber die Einzelheiten können Sie nicht erfahren, das ist alles geheimes Material. Ein guter Rat, bekennen Sie sich schuldig. Schuldig? Wessen denn? Kläranlagen gebaut zu haben? Die Firma hörte das Gleiche. Wortwörtlich schrieben sie denen: Ihre Behauptung, nie gegen die Wirtschaftssanktionen der US-Regierung verstoßen zu haben, ist zwar an sich nicht falsch, führt aber in die falsche Richtung, denn es ist keine Voraussetzung, gegen die Sanktionen verstoßen zu haben, um auf die SDN-Liste zu kommen. Vielmehr verhält es sich so, dass die meisten Firmen und Individuen auf dieser Liste keine US-Staatsbürger sind und auch nicht den Regeln des OFAC unterliegen. Dennoch sind solche Unternehmen und Individuen an Aktivitäten beteiligt, die, wären sie von US-Staatsbürgern begangen worden, gegen die Sanktionen verstoßen würden. Daher kann die OFAC alle, die solche Aktivitäten durchführen, auf die SDN-Liste setzen, um das Finanzsystem der USA und ihre nationale Sicherheit zu schützen. Jetzt werdet ihr sagen, sollen sie doch. Aber das Problem ist, dass die amerikanische Gesetzgebung bei uns zwar nicht gilt, aber trotzdem wirkt. Manfred hat sich dann mit seiner Firma auf eine Kündigung gegen Entschädigung geeinigt. Das war die einzige Chance, für den Laden nicht dicht machen zu müssen und 200 Leute auf die Straße zu setzen. Dabei hatte die Firma ja sofort bei der Bundesbank angefragt, wo sie ohnehin all ihre Iran-Geschäfte hatte genehmigen lassen. Die schickten 6 Prüfer nach Berlin, die wochenlang Akten wälzten und schließlich zu dem Schluss kamen, dass es keine Transaktionen gegeben hatte, die nach deutschem, europäischem oder internationalem Recht verboten waren. Half ja aber nichts. Ich habe gehört, dass seine Firma erst vor wenigen Monaten von der schwarzen Liste genommen wurde, als sie nach seinem Tod die Schuld auf ihn schob und insofern zugab, dass schuldhaftes Verhalten vorgelegen hatte. Aber für Manfred fing es da erst richtig an, die unglaubliche Hexenjagd, die ihn schließlich das Leben gekostet hat. Die Commerzbank hat ihm das Konto und die Kreditkarte gekündigt. Erklärung? Sie mussten das im Rahmen eines Vergleichs mit dem amerikanischen Justizministerium und der Bankenaufsicht tun, in anderen Blacklist-Fällen ebenso. Dann hat die Telekom verweigert, ihm ein Apple-Handy zu verkaufen und sogar vorgeschlagen, den Vertrag vorzeitig zu beenden, weil der Verkauf von Apple-Geräten an eine Person auf der schwarzen Liste gegen die Lieferbedingungen verstößt. Und dann ist ihm auch noch die Lebensversicherung gekündigt worden. Gleiche Geschichte. Die Versicherungsgesellschaft wollte Klagen in den USA vermeiden. Jetzt stellt euch das vor. Da steht er alleine in seinem Haus, das auch noch nicht abbezahlt war, ohne Arbeit, ohne Aussicht auf eine neue Anstellung, gebrandmarkt und in den Ruin getrieben von einer ausländischen Macht, vor der dich selbst der eigene Staat nicht schützt. Als ich davon erfuhr und ihn besuchte, sah er schon schlecht aus, fand ich. Unrasiert und hatte auch wieder mit dem Rauchen begonnen und mit dem Alkohol übertrieb er es kräftig. »Mama, ich fühle mich so hilflos, so eingekreist«, hat er mir gesagt. »In meinem eigenen Land hilft mir keiner.« Ich fühle mich, als wäre nachts bei mir eingebrochen worden und die Typen stehen vor meinem Bett und ich schreie Hilfe, Polizei, und dann lachen sie sich krumm und sagen, aber wir sind die Polizei. Ich habe noch versucht, ihn aufzurichten und zu trösten. Mir war die Dimension des Ganzen überhaupt nicht klar. Ich fand es nur absurd. Ich dachte immer noch, ein Versehen, ein Irrtum, das muss ich jetzt doch bald aufklären. Ich habe mir nicht klar gemacht, wie das ist, so ein kleines Menschlein. Und eine Weltmacht drückt dich einfach tot wie eine Wanze. Richtig selbstbewusst geworden ist es mir ein paar Wochen nach meinem Besuch bei ihm. Er hatte ja so eine alte, verrottete Gartenbank auf der Terrasse stehen und ich dachte, machst du ihm eine Freude und schenkst ihm ein neues Ensemble mit schönen, hellen und sauberen Kissen und gehe hin zu einem Händler für Gartenmöbel unten in Homburg und bestelle es ihm. Und 2 Wochen später bekomme ich einen Brief von dem Händler. Die Spedition Schenker habe sich leider geweigert, die Möbel an Manfred auszuliefern, weil der auf einer amerikanischen Liste steht. Auf einer amerikanischen Liste, wortwörtlich. Da habe ich es auch mit der Angst zu tun bekommen, sagt Martha. Ich schreibe an Schenker und der Justiziar antwortet mir, wir halten uns an die Gesetze. Ich hatte gehofft, irgendwann arrangiert sich das wieder, irgendwie, fährt Martha fort, irgendwer wird ihm schon wieder einen Job geben. Ich meine, er ist Ingenieur und hat schließlich nichts verbrochen. Aber das war naiv. Die vergessen dich nicht und die lassen dich auch nicht los. Und wenn du dabei vor die Hunde gehst, ist es ihnen scheißegal. Und er hat alles versucht, um von dieser Liste runterzukommen. Ich glaube, der Punkt, wo dann alles gekippt ist und er das Gefühl hatte, in einer Falle zu sitzen, die sich immer enger um ihn schloss, das war, als er dann plötzlich nach unzähligen Bitten und Eingaben an das US-Finanzministerium einen Brief von denen bekam. Einen 4-seitigen Brief aus der Abteilung Global Targeting, was immer das bedeuten soll. Ich habe den gesehen. Ich glaube, das Beängstigendste war, dass die über jeden Tag, über jeden Schritt seines Berufslebens Bescheid wussten. Was er zum Beispiel zwischen dem so und so vielten und so und so vielten Januar 2011 in Moskau gemacht habe oder wieder exakte Daten in Kuala Lumpur und bei allen seinen Aufenthalten in Teheran. Sie wollten die Namen und Positionen all seiner Gesprächspartner auf diesen Reisen wissen, Detailed Narrative Description all seiner Begegnungen. Dann wollten sie wissen, mit welchem IT-System im Teheraner Wasserwerk gearbeitet wird. Und einen detaillierten Plan der dortigen Wasserversorgung sollte er ihnen auch liefern. Die wussten, in welchem Gebäude er an irgendeinem Maitag 2012 in Teheran gewesen war. Organigramme der Wasserwerke, Kläranlagen, Porträts seiner Kontakte dort, Namen, Einschätzungen ihres Charakters, ihrer politischen Ansichten, es war gespenstisch. Eine Weigerung, die gelisteten Informationen in allen Einzelheiten mitzuteilen, wird ihre Petition von der SDN-Liste genommen zu werden, negativ beeinflussen. Und dann luden sie ihn ein, seine Aussagen auch ganz persönlich in Washington zu machen. Damit sie mich gleich nach Guantanamo schicken, hat er gesagt. Aber er hatte auch mehr und mehr Angst, dass sie ihn vielleicht auch hier in Deutschland abholen würden. Er fühlte sich beobachtet und mal ohne Scherz. Wer hätte es denn verhindert? Und wir haben das alle nicht ernst genug genommen. Ich hätte eigentlich zu ihm ziehen müssen, aber man denkt doch, hier zu Hause ist man sicher vor sowas. Obwohl von den deutschen Behörden nicht so viel an Unterstützung kam. Nichts. Haben sich alle totgestellt oder auf die ungeklärte Rechtslage verwiesen. Aber das Verrückteste war, in der Anlage zu diesem Brief bitten sie ihn um einen Lebenslauf. Und Manfred damals zu seinem Bruder, da frage ich mich doch, welches Interesse man an einem Lebenslauf hat, außer wenn man jemanden einstellen will. Das ist wie bei der Stasi. Erst foltern sie den Typen und zerstören sein Privatleben, dann sagen sie ihm, aber wenn du mit uns zusammenarbeitest, können wir auch netter zu dir sein. Und Gerd hat gelacht und gesagt, wer weiß, vielleicht wird ja noch so ein richtiger James Bond aus dir. Aber ein James Bond ist er nicht geworden. Stattdessen hat er diesen Brief in die Schreibtischschublade gelegt und 2 Monate später ruft die Polizei bei Gerd an. Ein Nachbar hat ihn runtergeschnitten. Er hat sich in seinem Garten aufgehängt. Mit einem Nylonseil, das er am selben Vormittag bei Obi gekauft hatte. In seinem Abschiedsbrief stand außer der Entschuldigung, uns, seiner Familie, sowas anzutun, dass er es nicht mehr aushalte und sich verfolgt und beobachtet und zu Tode gehetzt fühle. Martha sieht sich um. Ich habe dann nach ein paar Monaten, nachdem ich mich vom ersten Schock erholt hatte, nachgerechnet. Ein Care-Paket war damals 15 Dollar wert. Der Dollar stand bei 4,20 Mark. Wir haben damals 2 Care-Pakete bekommen, im Wert also von 126 Mark. Inflationsbereinigt habe ich mir ausgerechnet, entspricht das etwa 400 Euro plus minus. Diese 400 Euro habe ich bar in einen Umschlag gesteckt und mit einer kurzen Erklärung an die amerikanische Botschaft in Berlin geschickt. Ich weiß, es ist eine lächerliche Geste, aber damit fühle ich mich diesem Land quitt. Und was es für mich getan hat. Das ist die Geschichte, die ich erzählen wollte. Entschuldigt, wenn sie so lang gedauert hat.